Du kannst gut mit Menschen umgehen, bist aber im aktuellen Job nicht so zufrieden, dann bist du nur ein paar Wochen davon entfernt, dein Leben um 180 Grad zu drehen und im Leben anderer Menschen als Coach, Mentor oder Beraterin einen echten Unterschied auszumachen. Und zwar seriös und professionell. Denn es gibt da draußen Millionen Menschen, die von ihren eigenen Selbstsabotageprogrammen davon abgehalten werden, das zu tun, was sie wirklich möchten. Und diese Menschen wünschen sich Unterstützung. Diese Unterstützung kannst du ihnen geben. Wie? Das zeige ich dir in meiner Coaching-Ausbildung der Mindful Masters Academy. Du kannst dir hierfür jetzt dein kostenfreies Kennenlerngespräch buchen unter www.sarahdesai.de/mindfulmasters-academy. Dass du hier wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und hier geht's in dieser Folge um eine der größten Fragen, würde ich sagen, der Menschheit. Wer bin ich? Und ich habe mir eine Expertin eingeladen, genau für diese Frage. Ich glaube, ich muss sie gar nicht mehr groß vorstellen. Ich tue es aber natürlich trotzdem. Psychologin und Bestseller-Autorin Stefanie Stahl. Herzlich willkommen.
Ja, danke Sarah für die Einladung.
Ich freue mich sehr und wir starten direkt, oder? Also, wer bin ich? Wer bin ich? Diese Frage, ich glaube, ergründen oder versuchen wir alle zu ergründen. Und du hast mal in einem Interview gesagt, wir sind unsere Emotionen.
Ja.
Kannst du dazu was sagen?
Das macht natürlich einen ganz, ganz wichtigen Teil aus, weil unsere Gefühle ja im Grunde auch unser Bewusstsein sind. Ne? Stell dir mal vor, du würdest nichts fühlen. Dann wäre alles egal. Dann hätte auch nichts eine Bedeutung für dich. Also du hättest weder eine Lebensfreude, noch hättest du Probleme. Du wärst, ja, im Grunde wärst du leer. Das wäre wahrscheinlich dein Problem. Und das ist ja auch, was Menschen schildern, die an schweren Depressionen erkrankt sind. Dass das Schlimmste sei diese komplette Gefühlsleere. Und die Evolution hat uns ja Emotionen in die Wiege gelegt, vor allen Dingen auch die Fähigkeit, uns zu freuen, also Lebensfreude, damit wir ein Interesse haben, überhaupt am Leben zu bleiben. Und deswegen auch eine Höllenangst vom Tod, aber die Höllenangst vom Tod allein würde nicht reichen, denn Menschen, die nicht mehr so am Leben hängen, wie zum Beispiel schwer Depressive, für die ist der Tod kein erschreckender, sondern leider häufig ein erlösender Gedanke. Und daher braucht es unbedingt die Lebensfreude. Also wir brauchen die Freude oder die Möglichkeit, uns zu freuen. Ich sage immer, die Ersatzdroge für die Freude ist die Hoffnung. Also wenn ich gerade in einer Lebensphase bin, die für mich sehr unglücklich und sehr bedrückend ist, dann hält mich halt oft die Hoffnung, dass es irgendwann wieder besser wird, dass ich irgendwann wieder die Sonne sehe am Leben.
Da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, weil ich habe das Gefühl, dass so verstärkt in den letzten Jahren, auf jeden Fall auch so die Nachrichten, die mich erreichen, ja, viele auch durch dunkle Täler gehen, auch vielleicht Menschen, die jetzt nicht mit einer klassischen oder mit einer Depression diagnostiziert sind, Entschuldigung. Und viele sagen, hey, boah, es ist so hoffnungslos bei mir in meinem Leben. Und wenn ich dann in die Welt gucke und was da los ist, habe ich da auch nicht so wirklich Hoffnung. Was können wir tun, um diesen Glauben zu kultivieren, hey, es ist besser, es wird besser oder ich kann einen Unterschied machen. Also gibt es da was, wie wir Hoffnung kultivieren können?
Also was die Weltsituation anbelangt, da sind wir ja tatsächlich ausgeliefert. Da haben wir so gut wie überhaupt keinen Einfluss und so gut wie überhaupt keine Kontrolle, außer in unserem minimalen, direkten Umfeld, wie wir uns da verhalten. Aber was unsere persönliche Situation anbelangt, da haben wir natürlich erheblich mehr Einflussmöglichkeiten. Und da stellt sich natürlich als erstes die Frage, was genau macht mich denn so unglücklich? Worunter genau leide ich denn? Also erstmal brauchst du ja eine Diagnose und dann ist es eben ganz wichtig, die Umstände zu verändern. Und ich als Psychologin, ich mache ja unheimlich oft die Erfahrung, klar, ich kann in einem Job sein, der irgendwie unbefriedigend ist oder wo ich ein sehr schwieriges Arbeitsumfeld habe, und so weiter. Also es können immer mal wieder auch äußere Faktoren sein, die ich einfach ändern muss. Aber die meisten Menschen leiden ja an sich selber. Die meisten Menschen stehen sich ja selbst im Weg, wenn sie leiden, weil sie häufig dann eben von alten psychischen Programmen gesteuert werden, die in ihrer Vergangenheit geprägt wurden. Und quasi die Gegenwart durch die Brille der Vergangenheit betrachten. Also ich mache jetzt mal ein konkretes Beispiel, damit das mal nicht so abstrakt hier klingt. Nehmen wir mal an, ich hatte eine Kindheit, die vielleicht nicht ganz so glücklich war. Meine Eltern waren vielleicht überfordert ein bisschen und gestresst. Und deswegen habe ich mich vielleicht als Kind nicht so oft verstanden gefühlt oder manchmal auch gar nicht richtig gesehen und wahrgenommen gefühlt. Und das prägt sich dann ja tief ein. Das prägt sich auch tief in mein Selbstwertgefühl ein, weil gerade die ersten Lebensjahre, da entstehen wahnsinnig viele Verknüpfungen im Gehirn. Und da prägt sich auch ganz viel vom eigenen Selbstwertgefühl ein. Und da habe ich vielleicht so ein Selbstwertgefühl erworben als Kind von, ja, ich bin ja nicht wichtig, ich genüge nicht. Und schon als Kind habe ich gelernt, mich irgendwie so zu verhalten, dass ich mit meinen Eltern doch noch irgendwie klarkomme. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn die Eltern aus welchen Gründen auch immer überfordert sind, dann übernimmt das Kind dafür die Verantwortung, dass seine Beziehung zu den Eltern gelingt, in Form von Anpassungsleistung. Das heißt, das Kind wird sich irgendwie so an die Bedürfnisse seiner Eltern anpassen, dass es doch noch irgendwie mit ihnen klarkommt. Und das ist jetzt ein tief geprägtes Verhaltensprogramm, mit dem ich dann eben groß werde. Und jetzt kann halt mein Gehirn irgendwie die Vergangenheit von der Gegenwart nicht unterscheiden. Das ist das Problem. Das heißt, mein Gehirn meint dann immer noch, dass ich ja eigentlich nicht so viel wert bin wie die meisten anderen Menschen und dass ich mich irgendwie anstrengen muss und verbiegen muss. Das sind sogenannte Schutzstrategien. Also eine Schutzstrategie ist zum Beispiel häufig Perfektionsstreben. Also man will alle Erwartungen erfüllen, möglichst perfekt erfüllen, mit dem Ziel, nicht angreifbar zu sein. Solange ich lebe, bin ich aber angreifbar. Das heißt, dieses Ziel kann ich nicht erreichen. Also wenn ich gerade den einen potenziellen Angriff vermieden habe oder abgewehrt habe, lauert ja schon der nächste. In der Psychologie sprechen wir auch von Vermeidungszielen. Also nicht verletzt zu werden ist ein Vermeidungsziel. Viel besser ist es, Annäherungsziele zu haben. Also was will ich denn? Wo will ich hin? Aber Menschen, die halt so schon als Kinder viel verletzt wurden in ihrem Selbstwert, in ihren psychischen Grundbedürfnissen, auch nach Bindung und Zugehörigkeit, auch ihr psychisches Grundbedürfnis nach Autonomie und Kontrolle, also dass man irgendwie Beziehungen mitgestalten kann, dass man was bewirken kann, dass man nicht einfach nur ausgeliefert ist. Also diese Menschen wurden ja in allen ihren Grundbedürfnissen verletzt. Und da ist das Gehirn natürlich wahnsinnig bemüht, solche Verletzungen in Zukunft zu vermeiden. Und unser Gehirn berechnet von morgens bis abends ständig Erwartungen, was als nächstes passiert. Und diese Erwartung kann unser Gehirn ja nur aufgrund der Vergangenheit berechnen. Das heißt, es macht Fehlberechnungen, noch und nöcher. Es erwartet, so wie als Kind, eben auch, dass man irgendwie nicht so gemocht wird, zumindest nicht zu dem Preis, wie man wirklich ist. Und daraus entstehen dann diverse Anpassungsleistungen und Schutzstrategien, mit denen wir nicht nur uns selbst belasten, sondern auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen belasten. Und die eine Richtung ist ja, ich bin vielleicht zu überangepasst, versuche es allen recht zu machen, dann ist meine innere Balance zugunsten der Bindung aus dem Gleichgewicht. Ich mache also ganz viel, um mein Grundbedürfnis nach Bindung zu erfüllen, dass andere mich mögen und dass ich irgendwo dazugehöre. Meine innere Balance kann aber auch zugunsten der Autonomie aus dem Gleichgewicht sein. Das sind diejenigen, die sagen, pass mal auf gut Deutsch, ich scheiße auf euch alle. Aufgrund meiner Kindheit habe ich gelernt, ich verlasse mich am besten nur auf mich selbst. Mir ist auch nicht so wichtig, was ihr alle von mir denkt. Mir ist nur wichtig, dass mir kein Mensch mehr die Butter vom Brot nimmt und ich möglichst ganz genau mein eigenes Ding mache. Ne? Und die sind nicht überangepasst, die sind überabgegrenzt. Also die sind zu autonom, zu ich-bezogen. Ne? Die gehen mit starken Ellenbogen durch die Welt, häufig auch zu schnell, zu aggressiv. Und das ist natürlich auch nicht gut. Also das A und O ist, dass man seinem Gehirn beibringt, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden.
Okay. Und du hast gerade gesagt, hey, manche gehen so komplett in die Autonomie, andere in die Anpassung. Würdest du sagen, dass alles aber eine Form von Kontrolle ist? Hey, also wenn ich mich anpasse, und man sagt ja auch gerne so People-Pleaser, aber eigentlich ist ja das Ziel von People-Pleasern auch gar nicht, es allen recht zu machen, sondern nicht abgelehnt zu werden und die genau, Kontrolle darüber zu haben, wie nehmen mich andere wahr.
Absolut richtig, was du sagst. Es geht letztlich um Kontrolle. Autonomie und Kontrolle sind ja die auch eben starkes Grundbedürfnis. Und am Ende des Tages ist all about control. Also Kontrolle ist hochgradig wichtig, weil Kontrolle ja Sicherheit vermittelt. Und wenn ich als Kind gelernt habe, mit maximaler Anpassung schaffe ich es am besten, dass ich nicht verletzt werde, dann ist das natürlich eine Form der Kontrolle. Und es ist auch eine Form der Kontrolle, nämlich in Form von Enttäuschungsprophylaxe, wenn ich sage, ich verlasse mich nur auf mich selbst und lasse keinen Menschen so nah an mich ran, dass er überhaupt die Reichweite hätte, mich zu verletzen. Das sind dann die Überautonomen. Die gehen natürlich Beziehungen ein, die haben auch Freunde, die gehen auch Liebesbeziehungen ein. Aber innerhalb dieser Beziehungen, vor allen Dingen bei Liebesbeziehungen noch mehr vielleicht als bei Freunden, sorgen die immer wieder mit diversen Manövern, dass ihnen der Partner oder die Partnerin eben nicht wirklich zu nahe kommt. Also sie stellen auch immer wieder Distanz her. Oder was eben häufig vorkommt, dass die unter Bindungsangst leiden, ohne dass sie es unbedingt selbst wissen. Glauben häufig halt, sie hätten noch nicht den oder die Richtige gefunden, weil es ihnen immer wieder widerfährt, dass sie nach einer stürmischen Anfangszeit zum Beispiel relativ abrupt das Interesse an ihrem Liebespartner verlieren und dann größte Zweifel kommen, ob das jetzt wirklich, ob sie es jetzt oder er jetzt wirklich sein soll. Und dann kommt so ein Schwächenzoom, sage ich immer, ja, das ist die Nase vielleicht nicht doch ein bisschen zu groß und die macht ja Kaugeräusche. Also, dass man sich dann auch in so Schwächen reinzoomt und dann ziemlich abgeturnt ist. Und ja, und dann kommt so ein Zickzackkurs aus Nähe und Distanz und irgendwann macht man halt ganz Schluss.
Wie schaffe ich das denn, meine Vergangenheit von der Gegenwart zu trennen? Also klar, tiefe Reflexion, tiefe Auseinandersetzung. Jetzt für die Hörerinnen, hast du da was du mitgeben kannst für den Alltag? Wo fange ich an, wenn jetzt jemand sagt, ey, das macht alles total Sinn, but I don't know where to start?
Dass man sich einfach mal überlegt, was hat mich eigentlich so geprägt? Dass man sich mal seine Kindheit anguckt und mal so in sich hineinspürt. Wie war das eigentlich damals mit Mama und Papa? Wie bin ich eigentlich aufgewachsen? Hab ich mich eigentlich wirklich geliebt und angenommen gefühlt? Also haben meine Eltern mir meine Wünsche nach Bindung erfüllt? Haben sie mir aber auch gewisse Freiräume gegeben? Haben sie mich auch autonom gemacht oder meine Autonomie unterstützt? Wie habe ich Beziehungen erlebt? War das etwas, wo ich mitmachen konnte, also mitgestalten konnte? In dem Sinne, dass auch meine Bedürfnisse mal zählten und dass ich beachtet wurde? Oder wenn ich irgendwas gesagt habe, dass man mich gehört hat? Also das ist ja dieses Mitgestalten können, dass man nicht einfach so über die Kinder so drüber bügelt, ne? Und dass man dann mal so in sich fühlt und sich überlegt, was halte ich eigentlich im tiefsten Inneren von mir? Also mal so versucht, diesen negativen Glaubenssätzen auf die Spur zu kommen Also die erste Frage ist so, was bin ich eigentlich wert? So, was denke ich im tiefsten Inneren über mich? Und die zweite Frage ist, was meine ich, was muss ich tun, um geliebt zu werden? Kann man mich einfach so lieben, weil ich irgendwie gut bin, gut genug? Und zwar auch unter der Bedingung, dass ich mich nicht immer da anpasse, sondern auch meine Wünsche anbringe, sag, was ich will und was ich nicht will. Oder habe ich so das Gefühl, in Beziehungen muss ich irgendwie schon ziemlich Erwartungen erfüllen, damit der andere mich liebt. Und so kann man mal so diesen eigenen Themen auf die Spur kommen. Ich habe dazu jetzt auch ein neues Arbeitsbuch geschrieben, zu Wer wir sind, zu dem Hauptbuch, wo ich halt mit den Leserinnen und Lesern wirklich ihren persönlichen Bauplan der Psyche erarbeite, in kleinen Schritten, damit es nicht so mühsam ist. Also ich finde, wenn ich das sagen darf, ist mir ziemlich gut gelungen, das Arbeitsbuch so zu gestalten, dass man einerseits ganz viel über sich erfährt und auch viele Selbstheilungen sind da drin. Auf der anderen Seite, dass man sich nicht zu Tode arbeiten muss. Also das ist auch ganz gut im Alltag zu integrieren. Und ja, aber die ersten Schritte sind eben, dass man einfach mal guckt, was hat mich eigentlich geprägt und wo sind meine Glaubenssätze. Und da, das finde ich immer wieder interessant zu beobachten, entsteht bei einigen Leuten schon so ein Widerstand. So nach dem Motto, ey, was soll denn das jetzt? Sind jetzt meine Eltern an allem schuld oder was? Was soll das? Ich bin doch jetzt groß, ich kann mein Leben selbst gestalten. Und das ist immer so ein Hinweis darauf, dass da ein Loyalitätskonflikt auch zu den Eltern besteht. Ich sage übrigens nicht, die Eltern sind an allem schuld. Ich sage, guck dir bitte an, was dich geprägt hat, wenn du wissen willst, welche Programme in deinem Kopf installiert sind. Und da leider die Programmierer ganz wesentlich die allerersten Bezugspersonen sind, und das sind nun mal in der Regel auch die Eltern, kommst du nicht umhin, da mal einen kritischen Blick drauf zu werfen. Und wenn du deinen eigenen Weg gehen willst und psychisch gesund sein willst, ist es ganz wichtig, dass du dich auf gesunde Art und Weise von deinen Eltern löst. Das ist eine ganz, ganz wichtige Entwicklungsaufgabe. Und lösen heißt ja nicht, dass ich sie weniger lieb habe, sondern lösen heißt, dass ich mal eine Bestandsaufnahme mache, was gehört wirklich zu mir. Und was gehört zu meinen Eltern? Also wo wurden mir vielleicht Werte vermittelt, die ich bei kritischer Überprüfung eigentlich nicht teilen möchte? Wo wurden mir Glaubenssätze vermittelt, die im Grunde genommen ja gar nichts über mich aussagen, sondern eher etwas über die Überforderung meiner Eltern? Also ich bin ja als Kind völlig richtig geboren worden. Alle Kinder sind richtig. Fertig, aus. Und es ist die Aufgabe der Eltern, ihre Kinder zu lieben. Und es ist nicht die Aufgabe der Kinder, sich so zu verhalten, dass ihre Eltern sie lieben können. Und wenn das meinen Eltern nicht gelingt, warum auch immer, mir dieses Gefühl vermittelt zu haben oder nicht gelungen ist, dann waren sie der Fehler und nicht ich. Weil darum geht es am Ende des Tages. Am Ende des Tages geht es im Grunde genommen nur um die Frage, bin ich jetzt der Fehler oder hast du oder haben meine Eltern was falsch gemacht? Denn so ein Glaubenssatz wie ich genüge nicht oder ich bin nichts wert oder was auch immer, sagt nichts über meinen Wert aus. Es sagt etwas darüber aus, wie ich aufgewachsen bin. Also er gehört nicht zu mir. Das sind, in der Psychologie nennen wir das Introjektion. Das heißt, man hat etwas verinnerlicht, wie so einen kleinen Fremdkörper, der aber eigentlich nicht zu einem gehört. Und da braucht man so eine Bestandsaufnahme. Und ich vergleiche das gern wie mit einem Haus, das man geerbt hat. Stell dir vor, du erbst ein Haus und jetzt gehst du mal durch das Haus und dann überlegst du dir, was ist alles schön, was kann bleiben. Also die meisten Eltern machen ja auch viel richtig. Es ist ja nicht so gut. Es gibt auch ganz, ganz schlimme Eltern, aber ich rede jetzt mal von normalen Eltern, die auch vieles richtig machen. Also du hast dieses Haus geerbt und dann überlegst dir, was kann alles bleiben. Was sollte vielleicht raus, wovon möchte ich mich verabschieden, wo könnte ich ein bisschen renovieren, wo müsste ich vielleicht auch was anbauen oder wollte ich was anbauen, so. Und so kann man es eben auch sehen mit der eigenen Kindheit, dass man einfach mal guckt, was gehört eigentlich zu mir und was nicht und was kann ich meinen Eltern wieder freundlich vor die Tür stellen, und das ist eben eine gesunde Loslösung. Und wenn ich über diese Brücke nicht gehen will, und das sind nicht wenige, die das nicht wollen, ohne dass es ihnen unbedingt bewusst ist, dann passiert nämlich Folgendes. Dann bleiben die Glaubenssätze bei mir. Denn aus Loyalität zu meinen Eltern sage ich dann im Zweifelsfall, auch als Erwachsene, ich bin der Fehler. Ich genüge nicht. Also es ist sehr schwierig, sich von alten Glaubenssätzen zu lösen, ohne sich wirklich auf einer tiefen Ebene bewusst zu machen, dass sie nicht zu einem gehören. Aber wenn sie nicht zu mir gehören, zu wem gehören sie dann? Ja, dann gehören sie zu den Bezugspersonen, die mich geprägt haben. Und dafür brauche ich aber den kritischen Blick. Und das tut natürlich auch weh. Ich komme mal auf das vierte Grundbedürfnis, psychische zu sprechen. Das haben wir hier noch gar nicht so richtig erwähnt. Indirekt am Anfang, nämlich unser Wunsch, glücklich zu sein. Wir wollen gute Gefühle haben und ungute Gefühle möglichst vermeiden. Und so eine Auseinandersetzung eben auch mit der eigenen Erziehung kann auch mal schmerzhaft sein. Und wenn ich diesem Schmerz aus dem Weg gehen will, weil ich mir eben nicht eingestehen will, dass das eine oder andere wirklich schwierig gewesen ist mit Mama und Papa, dann führt das dazu, dass ich meine alten Glaubenssätze behalten muss. Und das ist auch der Grund übrigens, das ist auch der Grund, häufig, nicht immer, es gibt noch andere Gründe, warum nicht, also einige Menschen sagen, pass mal auf, Steffi, theoretisch ist mir das alles klar. Ich weiß auch, dass mit meinen Eltern und diese Glaubenssätze und so, und dass die eigentlich nicht zu mir, ich kann es aber trotzdem nicht ändern. So, und das liegt häufig daran, dass ihnen zwar auch theoretisch klar ist, dass die Eltern vielleicht das eine oder andere nicht so gut gemacht haben, aber dass sie es nicht fühlen. Also diese gefühlte Einsicht, ja, es war wirklich schwierig, ne? Die wird abgewehrt, um dieses schlechte, schmerzhafte Gefühl nicht zu spüren. Und dann bleibt das alles nur sehr im Kopf. Und dann fällt es eben schwer, die alten Glaubenssätze zu verändern.
Da sagst du was, was glaube ich, viele Menschen haben. Ne? So dieses, hey, ich habe es ja intellektuell, ich habe es gecheckt, so. Aber sie gehen halt nicht in die Erfahrung rein. Und wenn ich nicht in die Erfahrung reingehe, dann bringt mir das ja nicht so viel, dass ich es intellektuell gecheckt habe. Weil es ist genau keine Veränderung da. Und ich behalte das, was nicht meins ist, trotzdem bei mir, wie du gesagt hast. Und es bleiben meine Glaubenssätze. Jetzt ist es so, also ich bin zum Beispiel 44 und bin ja auch eben konditioniert durch meine Vergangenheit und habe ja so ein bisschen, also wir bauen ja auch unsere Persönlichkeit daraus. Ne? Ich habe jetzt 44 Jahre meine Persönlichkeit daraus gebaut. Mhm. Also von meiner, ich sag jetzt mal Essenz, wie immer man das auch nennen möchte, zu der Persönlichkeitsstruktur, die ich jetzt habe oder meines Egos oder was auch immer ich eben da, ne, geformt habe. Manche Sachen, die mir vielleicht auch gar nicht, also muss jetzt anders gefragt, sorry, das Haus, was ich geerbt habe, muss das in jedem Raum eine 1 plus sein und ich mich in jedem Raum, jeder Raum muss glänzen oder dürfen auch Räume bleiben, in denen ich eben, es auch schwierig ist, weil ja auch schwierige Emotionen auch zu mir gehören. Also ich finde so in unserer, oder in dieser Coaching-Branche wird ja oft so auch propagiert, okay, dann ist es nie wieder schmerzhaft oder schwierig. Aber das funktioniert ja auch nicht so wirklich, weil auch Wut oder Trauer oder Angst ist ja letztendlich auch eine Emotion von mir. Die Frage ist nur, wer hat die mich in der Hand? Genau, und deswegen die Frage, muss jeder Raum ein Wohlfühlraum sein, der glänzt, oder kann ich auch meine schwierigen Emotionen mitnehmen?
Besteht ja eigentlich kein Bedarf, schwierige Emotionen mitzunehmen. Also warum sollte man die mitnehmen? Und ich merke halt immer wieder als Psychologin, ich gucke ja wahnsinnig auf die Strukturen. Das ist meistens eine Grundstruktur, die auch nicht besonders kompliziert ist, weil am Ende liegen die Dinge ganz einfach, wenn man auf der psychologischen Strukturebene schaut. Und ich mache jetzt noch mal ein konkretes Beispiel, damit das verständlich bleibt, und versuche es mal so ein bisschen an dir lang zu hangeln. Wenn es jetzt, oder an dem, was du gesagt hast, entlang zu hangeln, ne? Also wenn du jetzt beispielsweise aus dem Elternhaus kommst, wo, also nicht du persönlich jetzt, ich mache es doch abstrakter, weil ich weiß ja gar nichts über dich. Also wenn jemand jetzt aus dem Elternhaus kommt, wo er häufig übersehen wurde, ja, und nimmt diese Kränkung mit ins Erwachsenenleben, mit den entsprechenden Glaubenssätzen, die ihm dazugehören, wie ich bin nicht wichtig, meine Wünsche zählen nicht, etc. pp. Dann ist er schneller gekränkt als andere Menschen, wenn er das Gefühl hat, ich werde nicht richtig gehört oder ich sag was in der Teamsitzung und keiner geht drauf ein oder ich sag meiner Freundin, die gerade beim Einkaufen ist, sag mal, kannst du bitte das und das noch mitbringen und sie vergisst es vielleicht. Na, und dann bin ich getriggert und sag, aha, da haben wir es wieder, meine Wünsche sind nicht wichtig. Das hat sie natürlich wieder vergessen beim Einkaufen und so weiter. Das heißt, von der Kränkung gehe ich schnell in die Wut. Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein ungutes Gefühl. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder ziehe ich mich beleidigt zurück und mache dicht oder ich mache Vorwürfe und so weiter und so fort. Und das habe ich ja in meinem Buch Das Kind in dir muss Heimat finden, denke ich ja so schön aufgemalt, dieses Schattenkind mit seinen Glaubenssätzen und seinen Selbstschutzstrategien. Also wie es sich dann verhält, wenn es in diese Emotionen reinkommt. Ja. Und das ist ein Programm, ein Grundprogramm und der Rest ist nur noch Thema und Variation. Das heißt, wenn ich einmal mein Grundprogramm verstanden habe, dann ist der Rest nur Thema und Variation. Und um deine Frage zu beantworten, in diesem Sinne macht es eben keinen Sinn, die Wut stehen zu lassen, weil dann ist irgendetwas in mir nicht richtig gelöst. Wir müssen ja auch wirklich unterscheiden. Es gibt ja eine völlig angemessene Wut, als auch wirklich adäquate Emotion, die uns auffordert, unsere eigenen Grenzen zu verteidigen. Und die soll ja auch da sein, weil die hat uns was zu sagen. Die gibt uns einen richtigen die macht uns einen richtigen Handlungsvorschlag. Und es gibt aber auch die inadäquate Wut, die kommt eben aus einer vergangenen ungesunden Prägung, wie es eben skizziert habe, von dem Menschen, der sich schnell übergangen fühlt, dann furchtbar gekränkt ist und dann halt in die Wut reingeht. Und diese Emotionen muss man ja unterscheiden und gucken, wie man erstmal, also der psychisch gesunde Mensch ist ja im Grunde genommen der Mensch, der alle seine Gefühle fühlen kann und auch angemessen ausdrücken kann. Und das heißt nicht, dass dieser Mensch auch mal stinkwütend werden kann und vielleicht auch mit gutem Grund. Und das heißt natürlich auch nicht, dass dieser Mensch total verzweifelt und traurig sein kann, wenn was ganz, ganz Schlimmes passiert in seinem Leben. Das ist dann alles auch noch angemessen. Das heißt, auch der wird mal Lebenssituationen haben, die ihn umhauen können. Aber irgendwann kriegt das halt wieder geregelt. Und dieses, ich kann all meine Gefühle fühlen und ich erlebe mich eigentlich in den allermeisten Lebenssituationen als authentisch und nehme nicht verschiedene Rollen an. Das ist natürlich wirklich mit das Kernstück einer gesunden Psyche. Und das geht natürlich immer mit einer Selbstannahme einher. Also der Boden ist natürlich, ich kann mich so annehmen, wie ich bin und ich muss keine seelischen Verrenkungen machen in die eine oder andere Richtung, um irgendwie mit meiner mangelnden Selbstwertschätzung klarzukommen.
Super, darauf wollte ich hinaus. Du hast die richtigen Worte gefunden. jetzt Selbstwertgefühl, ne? Wie ich mich annehme. Hast du was? Weil unser Selbstwert ist ja da, aber das Selbstwertgefühl schwankt ja. Wie ich mit meinem Selbstwertgefühl arbeiten kann, wie ich lerne, mich überhaupt anzunehmen und auch anzugucken mit allem, was ich so mitbringe?
Also das Wichtigste habe ich ja eigentlich schon gesagt. Das Allerwichtigste ist erstmal die Bestandsaufnahme, dass ich feststelle, wie ist denn überhaupt mein Selbstwertgefühl, welche Glaubenssätze finde ich davor? Und sich ein für alle Mal und auf einer tiefen emotionalen Ebene klar zu machen, dass diese ganzen miesen kleinen Sätze überhaupt nichts, und zwar 0,0 über meinen Wert aussagen. Dass sie gar nicht zu mir gehören. Dass sie das Ergebnis einer komplett willkürlichen Prägung sind, ja. Die auch von meinen Eltern wahrscheinlich überhaupt nicht intendiert wurde. Die wollten das nicht. Es ist halt passiert. So, und ach, übrigens, da habe ich jetzt noch nicht viel zu gesagt, das mache ich jetzt mal gerade in zwei Nebensätzen. Auch die Vorbildfunktion der Eltern spielt natürlich eine Rolle. Mhm. Ne? Also ich kann eine ganz liebe Mama haben, aber wenn die mir immer so ein schwaches Frauenbild vorlebt, ne, mit sehr viel Ängsten und so weiter, dann kann sich das natürlich auch in mir festsetzen. So, ne? Also dass ich da meine Ängste und Unsicherheiten habe. Aber trotzdem werde ich mich im tiefen Kern irgendwie wertvoll fühlen, weil meine Mama fand mich ja wertvoll. Also ich sage immer, wenn die eigene Mutter einen nicht Liebe hat, das ist eine wirklich tiefe, wahnsinnig tiefe seelische Verletzung. Also der Vater ist natürlich auch sehr wichtig, aber irgendwie gefühlt ist die Mutter noch mal was anderes, ne? Wenn selbst die eigene Mutter einen nicht lieb haben kann. Also so fühlt sich das dann ja an. Das ist echt ultra krass. Aber auch hier, es ist zwar eine tiefe Verletzung, aber es sagt dann etwas über die mangelnde Bindungsfähigkeit meiner Mutter aus, die dann auch wirklich einen Bindungsschaden hat und nichts über meinen Wert. Und das ist mal das Allerwichtigste. Und dann ist es eben wichtig im nächsten Schritt, was wären denn unterstützende Glaubenssätze oder was passt eigentlich viel besser in meine heutige Realität? Ach ja, so eigentlich genüge ich doch, wie ich bin. Und um zu genügen, muss ich ja nicht perfekt sein. Das ist übrigens einer der wichtigsten Unterschiede zwischen Menschen mit einem labilen und einem stabilen Selbstwertgefühl, die ein stabiles Selbstwertgefühl haben. Die finden sich okay unter der Bedingung, dass sie auch Fehler machen oder dass sie auch Schwächen haben. Was nicht heißt, dass man alle Schwächen und Fehler akzeptiert. Man kann ja trotzdem versuchen, es besser zu machen und an sich zu arbeiten. Aber die haben nicht das Gefühl, sie müssten irgendwie noch richtiger sein. Die finden sich einfach richtig. Und das ist halt sehr, sehr häufig einfach ein Geschenk, was man bekommen hat von den Eltern. Das ist meistens ein Geschenk. Aber man kann eben sich dieses Geschenk auch selber machen, indem man sich die Zusammenhänge verdeutlicht und dann eben sich schönere Glaubenssätze zurechtlegt. Ich mache jetzt mal den Sprung, weil dann ist ja so eine Leerstelle. Na, wenn ich plötzlich genüge, oh je, was mache ich denn dann? Und, wie du vorhin sagtest, richtigerweise, Sarah, dann verliere ich ja vielleicht auch erstmal ein Stück weit Kontrolle. Denn in meinem alten Programm kenne ich mich doch aus. Na, da muss ich einfach nur lieb und artig sein und die Angepasste und die immer gut gelaunte und hallo, wie geht's, bla bla bla. Das Programm kann ich und das heißt, wenn ich plötzlich denke, ich genüge und damit ja auch dann bessere Abgrenzungsfähigkeiten einhergehe, dass ich wirklich mal nicht mehr reflexartig Ja sage, sondern erstmal in mich Nein spüre, sage, will ich das jetzt wirklich oder lieber doch nicht, also dass ich auch mal lerne, Nein zu sagen, beziehungsweise wenn ich zu autonom bin, die Autonomen sagen ja sehr schnell Nein, weil die ja immer sich abgrenzen müssen und immer sich ganz schnell von Erwartungen erdrückt fühlen, dass ich dann auch mal mit einem guten Gefühl lerne, Ja zu sagen. Also es ist eben wirklich wichtig, dass ich beides kann, dass ich sowohl bindungs- und anpassungsfähig bin, als auch abgrenzungsfähig. Ja, dass ich beides kann, dass ich gewisse Fähigkeiten habe, mich selbst zu behaupten, aber auch Fähigkeiten habe, um mich anzupassen. Und das schaffe ich dann ja viel besser unter der Voraussetzung, dass ich genüge. Und dafür brauche ich eben im zweiten Schritt bessere Glaubenssätze. Und dann auch in das Buch Das Kind in dir, da rede ich ja immer von Schutz- und Schatzstrategien, dass ich mir dann auch mal überlege, wenn ich jetzt nicht in mein altes Programm gehe, was mache ich denn dann? Na? Was mache ich denn dann? So. Und dass ich mir halt Dinge überlege, wie ich mich stattdessen verhalte. Was weiß ich, ich komme auf eine Party, bin total verunsichert, weil ich ja diese negativen Glaubenssätze habe und denke, ach, was sehen die anderen alle so viel besser aus und was sind die alle so viel interessanter als ich? Und dann gehen ja auch diese Selbstgespräche los und dieses Automonitoring nennen wir es in der Psychologie. Also man filmt sich selber und versieht den Film auch mit Kommentaren. Ach, guck mal, wie du dumm du wieder dastehst und dein Arsch ist bestimmt viel zu fett in der Hose, hättest besser was anderes angezogen und. Auf jeden Fall verkrampfe ich mich dann und halte mich an meinem Glas fest und mache vielleicht ein mürrisches Gesicht, weil ich gerade in meinem alten Programm, in meinem Schattenkind feststecke und das muss ich merken. Also deswegen sage ich immer Steffi Stahl Mantra, ertappen und umschalten, ich muss es merken. Wenn ich nicht merke in dem Moment, dass es mein altes Programm ist, mit dem ich mich gerade wieder identifiziere, dann läuft dieses Programm automatisiert ab. Dann bin ich die Sklavin meines Gehirns. Ich muss es merken, also ich muss mich ertappen. Gut, ich ertappe mich also, Moment mal, du bist gerade wieder voll in diesem Schattenkind und projizierst wieder deine alten Glaubenssätze auf die anderen Leute da. Denn so funktioniert das ja. Ich genüge nicht, denke ich über mich, projiziere das in die Köpfe der anderen, die ist ja doof, die ist ja langweilig und hole sie mir von dort aus wieder zurück. So funktioniert. Ich reagiere ja im Grunde die ganze Zeit nur auf meine eigenen Gedanken und nicht auf die Realität da draußen. Also ich muss mich ertappen, aufrichten, dann nein, ich bin okay, wie ich bin. Und jetzt kommen mal neue Verhaltensstrategien, also Schatzstrategien, anstatt Schutzstrategien, habe ich mich vorher vielleicht eher verschlossen. Und mit meinem mürrischen Gesicht noch dafür gesorgt, dass mich keiner anspricht, habe ich mir jetzt Schatzstrategien zurechtgelegt und sage, pass mal auf, jetzt setze als erstes mal ein freundliches Gesicht auf und lächelst mal ein bisschen. Ich kann mir auch schöne Bilder machen, wie ich so innerlich im Sonnenlicht stehe. Also ich kann mir so ein richtig schönes Bild auch machen für meinen Sonnenkind-Zustand, ja, das, in dem ich gut bin. Jetzt machst du mal ein freundliches Gesicht. Jetzt hörst du mal auf mit dem Automonitoring, sondern du schwenkst jetzt deine Kamera mal und richtest sie auf die anderen Menschen und interessierst dich einfach mal. Du interessierst dich jetzt einfach mal für die anderen und das ist nämlich immer die der gesündeste Weg, auch um seine Ich-Angst zu überwinden, dass man sich einfach mal für die anderen interessiert. Im Zustand der Unterlegenheit ist man nämlich meistens nur mit sich selbst beschäftigt. Und und jetzt guckst du mal, wo irgendein Grüppchen steht, was noch so ein bisschen Öffnung hat. Stellst dich mal dazu, sagst, hallo, bin die Steffi. Ich kenne hier eigentlich so noch gar keinen. So, ne? In welchem Verhältnis steht ihr denn zur Gastgeberin? So. Und das müssten schon Riesenarschlöcher sein und so schlecht sind die Menschen nicht, zu sagen, du gehörst hier nicht her und wir wollen nicht mit dir reden. Also das ist, der Fall ist eigentlich unvorstellbar, ja. Und wenn sie es täten, dann wäre es auch nicht mein Fehler, ne? Dann gehört das zu denen, nicht zu mir. Das wäre dann grob unhöfliches Verhalten und das brauche ich gar nicht zu mir rüberzunehmen.
Eine persönliche Frage, wenn die erlaubt ist, sonst kann ich sie auch rausschneiden. Du bist ja also vom Fach und kommst du selber trotzdem auch noch mal in so Situationen, die du gerade beschrieben hast? Du bist ja auch sehr viel präsent in großen Speakings mit vielen Leuten oder vielleicht auch in anderen Situationen. Kommt Stefanie Stahl auch mal noch an diese Punkte, wo sie sich ertappt und umschaltet?
Ja, also ich habe Gott sei Dank wenig soziale Unsicherheit, aber zum Beispiel, Speaking hast du es gerade erwähnt, jetzt also kommenden Samstag bin ich in der Lanxess Arena beim Greater Festival, Greater, ich sag mal Greater, ein bisschen faul, mundfaul, und spreche da, was weiß ich, letztes Jahr waren es 16.000 Leute, ja. Da geht es für mich gefühlt immer auch wirklich nur ums nackte Überleben, ja. Also, aber wir haben ja vorhin von angemessenen und unangemessenen Gefühlen gesprochen. Und vor 16.000 Leuten zu sprechen, wenn man das nicht häufig macht, und ich mache das nicht häufig, ich mache das einmal im Jahr, genau zu diesem Event, da ist das völlig normal, dass man da echt aufgeregt ist. Das ist jetzt also keine Schattenkindangst, das ist einfach eine Angst, die tatsächlich aus der heutigen Realität kommt und nicht aus der Vergangenheit. Das ist normal, das ist in uns Menschen angelegt so. Und dann hat man Verhaltensstrategien, wie man damit umgeht und letztlich überlebt man es auch. Und beim nächsten Mal ist die Angst schon weniger und dann noch weniger und irgendwann ist sie vielleicht auch mal gar nicht mehr da. So Situationen kenne ich zum Beispiel. Und was ich ganz gut kenne, ist, mich mit negativen Gedanken selber runterzuziehen. Also, ich gebe dir mal ein gutes Beispiel. Wir haben ja so einen heißgeliebten Hund, und das ist eigentlich unser Pflegehund, das ist ein Schweizer Schäferhund, das liebste Wesen überhaupt. Ich liebe diesen Hund heiß und innig. Ich gehe also an einem schönen Sommertag, der ja bei uns im Westen zumindest dieses Jahr noch nicht stattgefunden hat, aber stell mir mal vor, damals früher, als es noch mal Sommer gab, zu alten Zeiten, gehe ich mit dem an einem schönen Sommertag spazieren. Der Hund ist puppenlustig und quicklebendig, und dann mache ich mir Gedanken, ach Mensch, der stirbt ja irgendwann mal und wahrscheinlich vor mir. Und dann kommen mir Bilder im Kopf, wie ich mit dem Hund gemeinsam am Boden liege, weil er kann ja nicht mehr aufstehen und der Hund in meinen Armen stirbt so. Dann schaffe ich es mich in Millisekunden an diesem schönen Sommertag in einen tiefen Brunnen voller Depressionen zu stürzen, ja, mit diesen Gedanken. Das, sowas kann ich ganz gut. Und dann sage ich laut, stopp. Das bringt dich jetzt keinen Schritt weiter und du reagierst nur auf deine Gedanken. Das sind nur deine Gedanken, auf die du gerade reagierst. Und dann zwinge ich mich ins Hier und Jetzt, indem ich wirklich auf meine Sinneswahrnehmung, dann gucke ich mir die Bäume an, das Grün an, dann gucke ich mir den lustigen Hund an, der da rumtobt und springt und sich des Lebens freut. Dann spüre ich die Sonne auf meiner Haut. Das heißt, ich beame mich komplett wieder ins Hier und Jetzt. Und das ist eine meiner beliebtesten Selbststrategien. Mir, wenn ich solche völlig sinnlosen Gedanken habe, die mich ja jetzt auch, die bringen ja gar nichts, solche Gedanken. Vor allem weiß ich ja überhaupt nicht, ob es je eintrifft. Kann ja sein, dass ich morgen Herzstillstand habe und dann war es das. Und dann werde ich niemals erleben, dass der Hund stirbt. Und also ein Scheiß, wir wissen es ja nicht. Ne? Also mir immer wieder bewusst zu machen, du reagierst gerade nur auf deine eigenen Gedanken und nicht auf die Realität da draußen. Und dieses sich immer wieder ins Hier und Jetzt zurückzubringen, das finde ich das Beste überhaupt.
Dankeschön, vielen, vielen Dank. Und wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, das neue Buch, Wer wir sind, ist draußen. Aber ich meine, ich kann alle Bücher von dir empfehlen. Und mit Wer wir sind, ähnlich wie bei, korrigier mich, wenn ich falsch liege, das Kind in dir muss Heimat finden, auch ein Arbeitsbuch. Also du nimmst mich an die Hand und führst mich dadurch, die Funktionsweise meiner Psyche zu verstehen, wie bin ich gebaut und wie kann ich auch meine Persönlichkeitsstruktur nicht nur erkennen, sondern vielleicht auch korrigieren, da wo ich möchte. Also das Haus, was ich geerbt habe, sanieren, streichen.
Also ich habe ja, das Hauptbuch ist vor 2 Jahren erschienen als Sachbuch, Wer wir sind, und jetzt habe ich halt das Arbeitsbuch dazu rausgebracht. Und ich erarbeite mit den Leserinnen und Lesern ihren persönlichen Bauplan der Psyche, wie sie psychisch konfiguriert sind. Und du kannst es auf 2 Weisen bearbeiten. Du kannst einmal sagen, Mensch, das Thema interessiert mich generell. Und ich würde einfach gerne mal wissen, wie ich aufgestellt bin und damit einfach grundsätzlich viel über meine Psyche lernen und damit auch Psychologie lernen und damit natürlich auch meine Menschenkenntnis erweitern. Denn was ich da verstehe, das kann ich ja nicht nur auf mich anwenden, das kann ich auch auf andere Menschen anwenden. Oder du sagst, ich habe ein ganz konkretes Problem, ich habe ein konkretes Thema, das würde ich ganz gerne mal angehen. Und kannst es auch im Hinblick auf ein konkretes Thema bearbeiten, weil alle unsere psychischen Probleme sind auf die psychische Grundstruktur zurückzuführen und können anhand der Grundstruktur reflektiert werden. Also diese ganze scheinbare Individualität, die ergibt sich aus tatsächlich kleinen individuellen Zutaten. Aber im Grunde genommen sind alle Geschichten, alle Ängste, alle Beziehungskonflikte weltweit immer nur Thema und Variation. Also du musst das Grundthema verstehen, dann hast du alles verstanden. Der Rest sind nur kleine Variationen. Und diese kleinen Variationen, das ist das, was wir als individuell bezeichnen oder als unsere ganz persönliche Geschichte bezeichnen. Aber das Grundthema ist dasselbe. Und das kannst du wirklich vergleichen, ne, wie ich diese psychische das psychische Programm, was wir haben, das hat sich ja aus der Evolution ergeben. Die Evolution will, dass wir leben und die Evolution will, dass wir unsere Gene verteilen. Und deswegen hat sie uns psychisch so aufgestellt, dass wir uns in diesen Dienst stellen. Also, dass wir uns binden wollen auf der einen Seite. Wir brauchen aber auch eine gewisse Autonomie und Kontrolle und so weiter und so fort. Und genauso hat die Evolution ja auch unseren Körper hervorgebracht. Und der ist ja auch weltweit der gleiche. Also Individualität sind ja nur die kleinen Variationen von Hautfarbe, Größe, Gewicht und so weiter. Ein bisschen wie das Gesicht geschnitten ist. Aber der Bauplan als solcher ist ja auch weltweit der gleiche. Insofern macht es doch nur Sinn, dass es eben psychisch auch dasselbe ist. Und es kommt immer auf diese Grundstrukturen an.
Wer wir sind, das Arbeitsbuch. Ich verlinke es auch nochmal in den Shownotes. Liebe Steffi, vielen, 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 vielen Dank für deinen Input, für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, ich glaube, da haben wir uns alle sehr, sehr, sehr viel mitgenommen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall auch viel Spaß am Samstag bei deinem Speaking vor 16.000 Menschen.
Ja, wie gesagt, Spaß ist irgendwie immer anders. Ich finde das wirklich furchtbar aufregend.
Das glaube ich.
Aber ich habe halt auch, ich habe nicht nur einen guten Zugang zu meinen Gefühlen. Das sind zum Teil aber auch so ein bisschen auch genetische Veranlagung. Ich fühle sie eher dann manchmal zu stark. Ich sage immer, ich habe so eine Begabung für Hysterie, weißt du? Also, dass man dann eher so ein bisschen drüber geht, als ich dann wirklich richtig aufgeregt bin. Aber ja, ich werde es auch diesmal wieder überleben.
Und auf jeden Fall.
Vielleicht bringt es ja auch zum ersten Mal ein bisschen Spaß. Danach bin ich immer sehr happy. Das ist immer cool. Danach ist man, wow, toll.
Ja, und vor allen Dingen, wann bist du dran? Morgens, mittags, abends?
Nachmittags. Ich habe extra, die hatten mich beim ersten Mal, da hatten die mich so als Highlight ziemlich ans Ende gelegt. Mhm. Und dann kam ich dann irgendwann um 10:30 Uhr abends auf die Bühne. Das fand ich das fand ich richtig doof. Vor allem das Dümmste daran war, dass Köln eine Sperrstunde hat, weil ich wollte danach noch gemütlich was trinken gehen. Da hatten schon fast alle Läden zu. Da dachte ich, was ist das denn für ein Scheiß? Das machst du mal nicht nochmal. Und seitdem sorgt mein Team immer dafür, dass ich nachmittags drankomme.
Das kann ich so verstehen, wenn ich, weil mir liegen Speakings auch vor nicht 16.000, sondern, weiß ich nicht, 1.600 Leuten geht bei mir schon die Pumpe.
Klar, und das ist ja auch viel.
Und das ist eben, ich bin da genau wie du und meistens wurde ich immer auch ans Ende gelegt, ne? Und das ist ja so, hey, du bist der Headliner, das ist toll. Und beim letzten Mal habe ich gefragt, habe gesagt, hey, ich weiß, es ist unüblich, möchte aber gerne mal ganz am Anfang kommen, das eröffnen, das Ding. Und ich hatte wirklich den besten Tag. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich eine Veranstaltung hinterher wirklich auch erlebt habe und mich mit Leuten connected habe, weil war das überhaupt nicht möglich.
Genau. Also ich finde es auch, ich finde nachmittags super. Oder halt, meine ich auch, früher Abend ist auch okay, aber ich habe keinen Bock, da irgendwie mitten in der Nacht irgendwo aufzutreten.
Vor allen Dingen nicht, wenn man danach nicht noch mal irgendwo anstoßen kann.
Genau.
In Köln. So sieht es nämlich
geht gar
aus.
Nicht.
Liebe Steffi, vielen, vielen Dank, dass du hier
Sehr
warst.
Sehr gerne.
Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wünschen wir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Ciao.
Tschüss.